I've had the most delightful day today playing at being an archaeologist. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Artefakte erzählen, unserem Archäologie-Podcast. Ich bin in der Lasche.
Ich bin die Susanne, ich bin die Archäologin.
Und ich nicht. Und ich habe kurz eine Pause drin gehabt, weil ich unsere Reihenfolge vergessen habe.
Macht gar nichts.
Geht's dir gut?
Es geht mir gut, geht mir super.
Cool.
Ist jetzt nicht mehr allzu heiß, also wenn der Sommer so diese Temperaturen hat, ist es ja angenehm.
Voll. Wir erfüllen heute Wünsche.
Ist wie Weihnachten.
Ein bisschen wie Sommerweihnachten. Wir erfüllen einen lang ersehnten Wunsch von einer Hörerin von uns, weil wir mal am Anfang, glaube ich, des Jahres gefragt haben, was sich die Leute theoretisch wünschen würden von uns, was für ein Thema interessant wäre, weil es gibt so viel. Dann kann man es auch gleich einschränken für die, die Interesse daran haben. Und sie hat sich ein bisschen mehr Damen gewünscht. Damenvertretung in unserem Podcast. Und heute reden wir über eine Dame.
Genau, und nicht über eine mythologische Dame, nein. Das wäre ja auch möglich. Sondern über eine echte Dame. Die aber streng genommen keine echte Archäologin war.
Achso, sie war gar keine echte Archäologin.
Na?
Aber alles mögliche andere.
Alles mögliche andere und sie hat
also im so Laufe... Also so wie ich nur Archäologie interessiert. Mit einem Pinsel in der Hand?
Sondern im Laufe des Lebens sehr viel archäologische Erfahrung gesammelt. Also unser heutiges Thema ist Gertrude Bell.
Ah ja, das sollte man sagen.
Das sollte man vielleicht dazu sagen.
Ich hab's gewusst.
Die als nordenglische Reiseschriftstellerin, / Diplomatin, / Politikerin, / Archäologin, / Spionin bekannt geworden ist.
Oh, der letzte Teil. What?
Ja, das ist keine ganz so oft bezeichnete Bezeichnung für sie, aber man könnte sie auch als Spionin bezeichnen.
Also eigentlich erfüllen wir heute mit unserem Podcast oder den Bechdel-Test, kennst du den?
Nein, kenne ich nicht.
Ich will dich jetzt nicht anlügen, weil ich mir selber nicht ganz sicher bin, aber das ist so ein Analyse-Tool, glaube ich, für feministische Filmtheorie, Fragezeichen. Also es geht darum, dass in einer Szene eine Frau mit einer Frau redet über eine Frau.
Ah.
Ist ein bisschen kontrovers, glaube ich.
Okay.
Ein guter Film ist nicht gleich einer, der einen Bechdel-Test besteht. Aber wir bestehen ihn heute.
Yay! Auch wenn wir Film nur ganz kurz erwähnen, sondern über eine reale Person reden.
Na eh, aber wir sind der Film in der...
Sieht uns ja nicht.
Stimmt.
Also es ist ein akustischer Bechdel-Test.
Es ist ein akustischer Bechdel-Test, ja.
Ah. Sehr tricky.
Wie auch immer, die britische Spionin.
Und Archäologin.
Und
Reiseschriftstellerin. Und Fotografin.
Und Fotografin. Oh, okay.
Vielseitig begabt gewesen, Frau Gertrude Bell.
In welcher Zeit sind wir?
Wir sind am Ende des 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts unterwegs. Geboren wurde sie am 14. Juli 1868 in der Washington New Hall, heute Dame Margaret Hall in Washington, im County Durham in Nordengland.
Mhm.
Und zwar in eine sehr reiche industrielle Familie hinein.
Mhm.
Ihr Großvater war ein gewisser Sir Isaac Lothian Bell, der als industrieller und liberaler Member of Parliament bekannt geworden ist. Mhm. Industriell im Sinne von, hat mehrere Stahlwerke besessen, also hat in Stahlindustrie gemacht, hat in Alkaliindustrie gemacht, war für neuartige Verfahren, für Herstellung von Aluminium, Großherstellung ausschlaggebend.
Also für die Zeit ein sehr reicher Mann.
Für die Zeit ein sehr reicher Mann und allem Anschein nach wird über ihn gesagt, er war zu seiner Zeit genauso bekannt wie Isambard Kingdom Brunel, der Entwickler der Eisenbahnen in England. Und der hat auch Eisenbahnen gebaut und Brücken gebaut.
Mit der Stahlindustrie.
Der Stahlindustrie. Und über das Vermögen, das er erarbeitet hat, ist an seinen Sohn unter anderem weiter vererbt worden. Das ist ein gewisser Sir Hugh Bell, der Vater von Gertrude Bell, und die Mutter war eine gewisse Mary Bell, geborene Shield. Also wie Gertrude 3 Jahre alt war, ist die Mutter verstorben bei der Geburt des Bruders Maurice. Und der Vater hat danach, wie Gertrude 7 Jahre alt war, wieder geheiratet, und zwar eine gewisse Florence, geborene Olive, und mit ihr gemeinsam 3 Kinder gehabt. Das heißt, die Gertrude hat eigentlich insgesamt 4 Geschwister. Und über die Florence weiß man, dass sie Theaterstücke geschrieben hat, Kinderbücher geschrieben hat und Zeit ihres Lebens ein gutes Verhältnis zu ihrer Stieftochter gehabt hat. Es gibt nämlich von Gertrude Bell, das ist für sie ganz wichtig, einen sehr regen Schriftverkehr, der sich erhalten hat, der auch einsehbar ist, genauso wie es ein großes Archiv zu ihren Fotografien gibt, auf die ich dann später noch zurückkommen werde.
Ja.
Und zwar sind die auf einer Homepage der University of Newcastle zugänglich.
Und die kann man sich alle anschauen.
Die kann man sich alle anschauen. Ich werde den Link in den Blog hineingeben wieder.
Ja.
Da findet man eigentlich so ziemlich alles, was über Gertrude Bell bekannt ist aus ihrer eigenen Handschrift. Also es sind ihre Tagebücher drin, ihre Briefwechsel so weit erhalten und eben auch die zahlreichen Fotografien, die sie gemacht hat.
Voll
und
gut.
Es gibt ein ganz nettes Subgenre. Es gibt kleine Comicstrips über ausgewählte Episoden aus ihrem Leben.
Von ihr?
Über sie.
Über sie?
Über sie.
Okay.
Das ist wirklich total nett. Was weiß man über die Ausbildung von Gertrude? Sie ist im Queen's College in London gewesen, also eine der frühen Schulen für Frauen auch, zwischen 1883 und 1886.
Mhm.
Und ist dann im Anschluss nach Oxford gewechselt, und zwar ans College Lady Margaret Hall. Das ist eins der wenigen Colleges, wo Frauen unterrichtet werden durften. Die Oxforders sind ja da ein bisschen hinten nach. Die ersten Frauencolleges gibt es 1878, das heißt 8 Jahre bevor die Gertrude anfängt, wird das erste Frauencollege erst einmal freigeschalten.
Also andere Colleges waren da ein bisschen offener oder was?
Nein, gar nicht.
Ach so, auch
es gibt
nicht.
Insgesamt nur 2, die Frauen am Anfang zulassen und die anderen Colleges nicht. Aber Fun Fact, in dem Frauencollege dürfen erst seit wenigen Jahren Männer auch unterrichtet werden.
Lustig.
Also als Ausgleich ein bisschen.
Okay.
Sie hat nur innerhalb von 2 Jahren ihr Studium abgeschlossen mit First Class Honor Degrees.
Wow.
Also wirklich als Beste ihres Jahrganges. In ihrem Jahrgang waren insgesamt 11 Leute, 9 Männer und sie mit einer 2. Frau. Allerdings haben die akademischen Ehren nur die Männer bekommen. Weil akademische Ehren in Oxford für Frauen erst ab den 1920er Jahren zugänglich waren. Sie waren die Klassenbesten und haben keinen Titel gekriegt.
Seltsam eigentlich. Auch schon wurscht, oder?
Auch schon wurscht.
Weil sie haben die Ausbildung machen dürfen. Sie sind eh schon dort.
Und sie haben es auch leisten können, zumindest. Also bei der Gertrude weiß man, reiche Verhältnisse. Also da haben die Eltern sicher genug gezahlt dafür auch.
Klar.
Aber dann trotzdem nicht den Titel zugänglich. Das ist schon sehr großes
spannende
Standesdünkel da. Sie ist sehr aktiv gewesen, was Reisen betrifft. Sie ist sehr früh schon sehr viel herumgereist, am Anfang durch Europa.
Wenn man es sich leisten kann.
Wenn man es sich leisten kann. Also man weiß, sie hat Frankreich besucht, Deutschland mehrfach, Rumänien, Italien, die Schweiz. Hat in Frankreich und in der Schweiz unter anderem verschiedene Bergtouren gemacht. Sie war eine begeisterte Bergsteigerin.
Und hat Österreich ausgelassen?
Sie war wegen einem anderen Punkt einmal in Graz.
Na!
Ja.
Na! Weißt du, weshalb?
Ja, weiß ich.
Okay, das kommt noch.
Das
Entschuldigung,
kommt noch.
Spoiler.
Okay. Macht nichts, macht nichts. Auf alle Fälle hat sie auch vom Kindesbeinen an gute Reitausbildung. Aber nochmal zurückkommen zu der Bergsteigergeschichte. Es gibt in der Schweiz eine Gebirgskette, das hat 4 Gipfel, die heißen Engelhörner. Und die heißen Vorderspitze, Mittelspitze, Ulrichspitze und Gertrudspitze.
Die Gertrudspitze gefällt dir besonders
gut. Die Gertrudspitze ist nämlich nach ihr benannt, nach der Erstbesteigung, und die Ulrichspitze nach dem anderen, nach ihrem Bergführer. Sie war mit 2 Bergführern unterwegs und das waren die Erstbesteigungen.
Das waren die Erstbesteigungen?
Mhm.
Die war sportlich dann?
Sie war super sportlich. Sie war am Matterhorn, sie war auch am Finsterahorn. Arhorn heißt es, glaube ich.
Ach so.
Bergsteiger mögen mich bitte korrigieren. Und da ist das erste Mal ein Unglück passiert.
Ja.
Da hat es einen Blitzeinschlag gegeben in der Nähe des Gipfels und sie ist mit ihrer Seilschaft 50 Stunden im Seil gehangen, bevor sie weiter konnten.
Panik.
Zach. zach war sie, die Gertrud. Zach. Ja,
wirklich.
Wo sie nicht ganz so zach war, war am Heiratsmarkt. Oder war sie vielleicht dann doch zäh? Naja.
So war es zwar.
Sie hat nach dem Ende ihres Studiums, also so mit ja, 22, 23 Jahren, werden ja die Frauen auch der Gesellschaft eingeführt und suchen halt ihre Pendants am Heiratsmarkt.
Klar.
Mit den Soirées und
vor allem, wenn man eine Dame guten Hauses ist, schätze ich.
Ja, und zwischen 1890 und 1892 war sie eben aktiv am Heiratsmarkt. Und sie hat aber anscheinend niemanden gefunden.
Okay, es hat keiner gepasst.
Es hat keiner gepasst.
Mhm. Keiner steigt so gern Berg wie sie.
Könnte sein. Sie hat sich, sie ist 1892 dann zu einer größeren Reise aufgebrochen, zu ihrem Onkel, der war Diplomat in Persien, in Teheran. Und wie sie den dort besucht hat, hat sie einen jungen Diplomaten kennengelernt und sich in den verliebt. Das ist ein gewisser Henry Cardigan gewesen. Also sie wollte ihn heiraten, aber das ist abgelehnt worden von ihren Eltern, weil er nicht standesgemäß war und zu wenig Geld hatte. Aber es war im Nachhinein gesehen eh wurscht, weil der ist im Jahr darauf an einer Lungenentzündung gestorben. Also da hatte sie nicht wirklich Glück mit der Auswahl.
Nein.
Sie hat 1904 eine kurze Affäre mit einem hochrangigen Kolonialbeamten namens Frank Swettenham gehabt.
Sassy.
Und so in den 1910er Jahren, Beginn der 1910er Jahre, eine platonische Affäre mit einem Major namens Charles Doughty Wiley. Der war verheiratet und der ist 1915 bei Gallipoli gefallen.
Oje.
Also auch kein Glück.
Nein.
Aber sie hat das irgendwie, vielleicht hat es dann im Endeffekt auch dazu geführt, dass sie im Alter sehr einsam geworden ist, nachdem sie eigentlich keine Aufgaben mehr gehabt hat, aber das greift ein bisschen vor. Aber sie hat nach dieser ersten Persienreise 1892 ihre Liebe für den Vorderen Orient entdeckt. Mhm. Sie war 6 Monate in Teheran und hat danach ihr erstes Buch geschrieben über den Aufenthalt in Teheran.
Das war
und
das hieß
Persian Pictures.
Guter Titel.
Ja.
Und sie hat mit Fotos.
Mit Fotos. Und sie hat einen sehr blumigen Schreibstil auch. Sie hat eine unglaubliche Sprachbegabung gehabt. Also neben der englischen Muttersprache hat sie fließend zum Beispiel Arabisch und Türkisch gesprochen.
Schau.
Sie hat Farsi gesprochen, Französisch, Deutsch und Italienisch.
Das ist eine große Auswahl an Sprachen.
Also das ist schon ziemlich gewaltig und diese Sprachkenntnis für Arabisch und Türkisch hat ihr dann später bei ihren Reisen durch Mesopotamien unter anderem sehr geholfen.
Großartig.
Sie hat die erste große Reise in den Mittleren Osten 1899-1900 gemacht. Da ist sie erstmals nach Palästina und Syrien und war aber davor bereits und auch kurz danach auf 2 Weltreisen. Das heißt, sie ist eigentlich die ganze Zeit irgendwo herum. War lange in Indien. Das spielt dann später auch noch eine Rolle in ihrer Biografie. Aber bei ihrer Reise 1900 durch den Mittleren Osten hat sie unter anderem Petra besucht in Jordanien und Palmyra in Syrien. Und da ist bei ihr langsam das Interesse an Archäologie gereift und an den historischen Städten.
Hier sind wir angekommen. Das hat das vorher entfacht.
Ja. Also, ich muss vielleicht auch noch dazu sagen, das Buch, das ich über sie gelesen habe, es gibt immens viel Biografien über Gertrude Bell in allen Varianten und die meisten streichen ihr politisches Wirken hervor. Aber es gibt ein Buch, da geht es um sie als Archäologin und das ist von Lisa Cooper 2016 erschienen.
Okay.
Ich werde das Buch auch kurz in den Blog schreiben.
Ja.
Und das Buch nennt sich nämlich In Search of Kings and Conquerors, Gertrude Bell and the Archaeology of the Middle East. Und das Buch ist wirklich lesenswert, es ist nicht auf Deutsch erschienen, aber das macht in der Hinsicht nichts, weil es sind sehr viele Zitate von ihr aus den Tagebüchern drin, sehr viele Fotos von ihr sind drinnen und das Interessante, was Lisa Cooper gemacht hat, war auch, sie ist teilweise die Städten von Gertrude Bell abgereist und hat Fotos von denselben Monumenten gemacht, die Gertrude Bell gemacht hat, um aufzuzeigen, wie stark der Verfall der Monumente seit diesem Zeitpunkt eigentlich ist, also seit mindestens 110 Jahren.
Gutes Projekt eigentlich.
Wirklich ein gutes Projekt, ja.
Und für uns auch relevant, dass wir jetzt so unseren Schwerpunkt jetzt haben in ihrer archäologischen Karriere.
Genau. Also Gertrude Bell hat 1902 und 1905 Palästina und Syrien ein zweites Mal bereist und hat da über diese Reise ein weiteres Buch geschrieben. Das ist The Desert and the Sun. Also Saun ist irgendwie ein blödes Wort, das heißt eigentlich nur Aussehen. Also ich vermute mal, dass es die Wüste und die Aussaat oder sowas heißt. Die Bücher von ihr sind übrigens nicht auf Deutsch erschienen. Ich kenne wirklich nur die englischen Ausgaben von ihr.
Es gibt so keine Übersetzungen. Spannend. Das ist, glaube ich, ein freier Markt hier. Das ist
ja, schon. Vor allem die Bücher ihres Konkurrenten, unter Anführungszeichen T.E. Lawrence, also The Seven Pillars of Wisdom, ja, das ist zum Beispiel übersetzt worden.
Spannend.
Aber ihre Bücher sind sehr griffige Reiseliteratur, eben sehr reich bebildert und deshalb in ihrer Zeit extrem geschätzt gewesen. Also deshalb, denn der Saun ist 1907 erschienen und hat gute Kritiken immer generell gekriegt. Und in der Reise hat sie eben unter anderem Baalbek besichtigt, die römische Siedlung, oder auch zeitlich ganz anders Krak de Chevalier, die Kreuzfahrerburg, oder auch das antike Kadesh, wo die große Schlacht zwischen den Hethitern und den Ägyptern stattgefunden hat, oder auch Apamea als antike Siedlung. Und das hat sie zunehmend, die Reisen dorthin hat sie zunehmend damit auch abgeschlossen, indem sie Notizen gemacht hat, Skizzen gemacht hat, Fotos gemacht hat von den ganzen Städten, die sie besucht hat.
Das ist das Leben, oder? Reisen, sich Dinge anschauen, lernen, Fotos machen.
Vor allem, sie hat Fotos gemacht mit Handkameras. Also sie hat nicht die großen Stative mitgehabt, wo die Kameras Glasplatten gebraucht haben, die natürlich für den Transport erschassen.
Absolut.
Sondern sie hat wirklich diese Nitratfilm-Negative verwendet, sprich Zelluloid. Und die Sachen sind natürlich auch ein bisschen im Handling ein Problem, weil Zelluloid brennt ja, da sind ja Bestandteile von Schießpulver drinnen.
Ah, und wenn es sehr heiß ist,
Wenn sie in der Nähe einer Hitzequelle ist, dann gibt es ein Problem. Ja. Aber sind die Negative eben sind genauso wie ihre Fotos in Newcastle gut eingelagert.
Cool.
Es gibt in dem Buch von Lisa Cooper so eine nette Beschreibung über das, wie Gertrude Bell an die Sachen herangegangen ist, nämlich mit Active Imagination and Romantic Nature. Und sie hat da verschiedene Beispiele aufgezählt. Und ein Beispiel ist, dass Gertrude Bell 1898 in Athen war, dort den deutschen Archäologen Wilhelm Dörpfeld getroffen hat und einen britischen Archäologen namens David George Hoggart, der später auch noch wichtig wird. Und die haben unter anderem Grabungen auf Melos durchgeführt und Keramik ihr gegeben, die 6000 Jahre alt waren. Das hat sie total fasziniert, dass sie jetzt etwas in der Hand hält, das 6000 Jahre alt ist.
Ja, es ist schon sehr überwältigend, denke ich mir, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du schon mal sehr alte Dinge in der Hand gehalten hast. Ich schätze mal, ja.
Ja.
Aber
ja,
das ist sicher sehr überwältigend, weil du denkst dir, das haben Leute in der Hand gehabt vor 2000 Jahren.
Oder 6000.
Oder 6000 Jahren. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Anderer Punkt, den sie hat, wo sie sich vorgestellt hat, über Ephesus. Sie hat Ephesus auch besucht in Kleinasien. Und da hat sie sich vorgestellt, wie der Apostel Paulus durch die Stadt geht.
Oh, wow.
Und was den Brief an die Ephesier
ja,
und so.
Ja.
Also eben diese Active Imagination spielt eine große Rolle bei ihr, auch eben in dem, wie sie schreibt. Was hat sie jetzt für archäologische Kontakte gehabt im Laufe ihres Lebens? Da gibt es die frühen, die sie geprägt haben, und dann gibt es spätere, die sie einfach getroffen hat, mit denen sie sich ausgetauscht hat. Aber zu den frühen zählt ein Franzose namens Salomon Reinach, der unter anderem, also der war klassischer Archäologe, hat aber auch sehr viel über das gallische Frankreich gearbeitet. Und der hat ein kleines Museum in der Nähe von Paris geleitet und da war der Herausgeber der Revue Archéologique, die es heute auch noch immer gibt, hat auch französische Zeitschrift für Archäologie. Und für diese Revue Archéologique hat sie eine Rezension geschrieben über eine Publikation über M'Chatta. Das ist ein mittelalterliches Wüstenschloss im heutigen Jordanien. Und diese Publikation stammt von einem Österreicher namens Josef Strugowski. Josef Strugowski war Kunsthistoriker hauptsächlich und hat unter anderem 1892 das Institut für Kunstgeschichte in Graz geleitet.
Nachschauern.
Ist dann später nach Wien, aber war auch in Graz.
Ja.
Und ist in seiner Zeit nicht ganz unumstritten,
ja,
weil er ist methodisch sehr genau, er analysiert alles sehr genau.
Ja.
Und seine Analysen führten bei ihm zu dem Schluss, dass das, was wir aus der antiken Kultur haben, nicht über Griechenland und Rom zu uns kommt, vor allem nicht über Rom, sondern dass das alles aus dem Osten des Reiches kommt. Deshalb alles über persische Einflüsse etc. Und da gibt es sehr kontroverse Publikationen von ihm, wie er dieses Primat des Nahen Ostens hervorstreicht und sagt, Rom ist eigentlich nur ein müder Abklatsch.
Ja.
Das war zu seiner Zeit beliebt, ist heute ein bisschen diskreditiert, weil Strugowski im Laufe seines Lebens immer mehr zu den Nazis übergeglitten ist.
Oh je, ja.
Mit eben der seltsamen Ausrichtung, dass er sehr stark die semitische Kunst gefördert hat, aber selbst gleichzeitig ein Nazi war.
Ironisch.
Ein bisschen schon.
Ironisch, aber spannend, ja. Ja, sagt man nicht, die Römer sind ein griechischer Abklatsch.
Ja, und so. Die Griechen wären dann der persische Abklatsch. Abklatsch,
genau.
Oder
kommt das daher, oder?
Nein, das Griechen-Römer, das ist schon ein bisschen älter.
Okay.
Das ist schon ein bisschen älter, aber er hat diese These eben rein mit diesem orientalischen Primat.
Ja.
Was eigentlich in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr auftaucht, zumindest die Beschäftigung damit.
Ja.
Aber ja, es ist nicht ganz friktionsfrei.
Mhm.
Aber sie hat Kontakt mit Strugowski gehabt. Er hat eine gute Rezension über ein Buch von ihr geschrieben, dann später. Und sie ist seinen Vorgaben gefolgt, wie man etwas beschreibt in der Architektur. Dann gibt es noch einen gewissen William Ramsay, britischer Archäologe. Mit dem hat sie gemeinsam in Anatolien geforscht, in einem Ort namens Binbir Kilise.
Mhm.
Das heißt übersetzt 1000 und eine Kirche.
Mhm.
Und dort haben Grabungen stattgefunden, unter anderem 1907. Und sie war mit Ramsay dort. Er hat das Ganze ein bisschen finanziert. Sie hat dann mit ihm gemeinsam eine Publikation geschrieben namens The 1001 Churches, wo er die Dokumentation macht, die Analyse des Ganzen, die Inschriften analysiert und sie macht die Fotos, sie macht Beschreibungen der einzelnen Kirchen, macht Pläne und macht auch eine Chronologie der Gebäude. Cool. Das ist so das erste wirklich archäologische Buch, das gemeinsam rausgebracht wird. Binbir Kilise ist eine Siedlung, die mit den byzantinischen Christen in Verbindung gebracht werden kann und so vom 3. bis zum 10. Jahrhundert nach datiert.
Mhm.
Der wichtigste Archäologe für sie war allerdings der bereits erwähnte David George Hoggart.
Mhm.
Der lebte von 1862 bis 1927. Der hat auch in Oxford studiert und sie kannte ihn über ihre Schwester, die zu dem Zeitpunkt dann auch in Oxford studiert hat.
Mhm.
Und er hat Archäologie studiert und war dann später Ausgräber, zum Beispiel auf Zypern, in Ägypten, in Griechenland, an verschiedenen Orten, auf Kreta, in Anatolien, hat unter anderem in Ephesus 1904 bis 1905 gegraben, also Verbindung mit Österreich ein bisschen, weil da grabt ja eigentlich das Österreichische Archäologische Institut seit Jahrhunderten gefühlt, nein, es sind Jahrzehnte.
Ja. Und sind Sie immer noch beschäftigt? Oder?
Ja, jetzt wieder.
Jetzt wieder,
ja, jetzt
dann.
Wieder.
Na dann.
Und er hat auch in Syrien gegraben, in einem Ort namens Karkemisch. Und dort hat er ab 1908 Untersuchungen durchgeführt, 1911 bis 14 und dann wieder nach 1920. Und zwar für unsere Spezialfreunde, das British Museum.
Na Gott sei Dank. Muss auch jemand machen.
Muss auch jemand machen. Er war aber auch ab den 1890er Jahren Direktor der British School at Athens, dieser Forschungsvereinigung in Athen. Da hat ja Gertrude Bell ihn getroffen erstmals. Und er war dann später Leiter des Ashmolean Museums in Oxford ab 1908 bis zu seinem Tod 1927.
Also wirklich, er ist wirklich Archäologe.
Er ist wirklich Archäologe, extrem renommiert gewesen,
ja.
Vor allem auch Bauforscher. Und sein Schwerpunkt war einerseits die klassische Archäologie, aber auch das Hethitische.
Mhm.
Die Hethiter, die so als Volk des zweiten Jahrtausends vor im kleinasiatischen Raum, also im späteren kleinasiatischen und vorderen Orient, gesiedelt haben.
Ja.
Und er ist bei seiner Vorgehensweise, er ist auch sehr viel herumgereist. Also diese Exploration Travels haben ihn auch extrem fasziniert, genauso wie die Gertrude. Deshalb haben sie sehr, sehr gut verstanden.
Ja.
Und er hat bei seinen Reisen immer wieder neben den Ruinen der Landschaften auch die verschiedenen Stämme beschrieben, die er getroffen hat, welche Art von Menschen dort leben und auch sehr viel mit antiken Ortsnamen und so gearbeitet. Und das hat sich die Gertrude dann auch vorgenommen und das hat sie dann später auch gemacht, dass sie Land und Leute praktisch beschrieben hat auf ihren Reisen.
Cool.
Und das ist dann ein Punkt, der dann später für ihre Spionagetätigkeit wichtig ist.
Oh.
Mhm. David Hoggart hat 1904 ein grundlegendes Werk über die arabische Halbinsel geschrieben. Aber das Interessante ist, er war erst 1916 das erste Mal dort.
Oh je.
Aber macht nichts. Das Buch
hat mal raten, passt schon.
Er hat sich auf andere Reisebeschreibungen aus früheren Zeiten gestützt.
Alles klar.
Aber dieses Buch hat unter anderem auch die Gertrude Bell gelesen und ist deshalb auch mit ihnen in Kontakt getreten.
Mhm.
Und
hat schon eben mal gemeint, also ich war dort. Und das hat jetzt nicht gestimmt. Da beißt sich zusammen.
Naja, also es war eher so allgemeine Sachen über die Regionen.
Ja.
Er hat angefangen, sich so richtig ab 1905 für sie zu interessieren, weil da ist sie auch durch den Hauran gereist. Das ist diese nördliche Region in Syrien.
Mhm.
Und es war ein reger brieflicher und persönlicher Kontakt eigentlich, Zeit des Lebens zwischen den beiden.
Cool. Die kann man sicher auch unter ihren Letters nachlesen, schätze ich mal.
Mhm. Ja. Er wird dann ab 1915 Chef des Arab Bureau, der British Naval Intelligence Division in Kairo.
Schau.
Und das ist der Punkt, wo Gertrude dann später als Spionin rekrutiert wird.
Oh,
man hat nämlich während des Ersten Weltkrieges immer wieder Archäologen als Smokescreen eingesetzt, um im Osmanischen Reich, das ja mit den Mittelmächten verbündet war, von britischer Seite aus Spionage zu betreiben.
Oh, als neutrale, nur
sicher.
Akademiker, die nur rein interessenshalber hier sind. Ah.
Weil der politische Hintergrund ist ja, zu diesem Zeitpunkt ist das alles das Osmanische Reich. Und das Osmanische Reich verbündet sich ja dann mit Deutschland, Österreich im Ersten Weltkrieg.
Mhm.
Und um das zu destabilisieren, versuchen ja die Briten und die Franzosen im Vorderen Orient Stunk zu machen, nennen wir es einmal so.
Ja, ja, ja.
Und da ist ja dann T.E. Lawrence maßgeblich daran beteiligt, der jetzt auch in archäologischer Kontakt von der Gertrude Bell ist, aber keiner, der ihr Ratschläge geben kann, wie man arbeitet, weil er ist erstens jünger und zweitens hatten sie ein erstes Aufeinandertreffen, das jetzt nicht so optimal abgelaufen ist.
Oh je.
Sie war nämlich 1909 auf ihrer Reise durch Mesopotamien, ist sie nach Karkemisch gekommen, wo sie eigentlich gedacht hat, dass der Hogarth gerade dort ist, aber der war nicht da.
Ah.
Aber er hat seinen Assistenten, den Lawrence, da gehabt.
Ach so.
Und sie hat sich mal darüber beschwert, was das da für prähistorische Vorgangsweisen ist und bla bla bla. Die haben nämlich in Karkemisch hauptsächlich, also wirklich prähistorisch unter Anführungszeichen, die Artefakte rausgezogen ohne viel Dokumentation.
Ah ja. Und sie hat, das geht jetzt aber nicht. Das geht
gar nicht. Und sie hat davor nämlich deutsche archäologische Untersuchungen dort gesehen. Ah. Und das ist deutsche Gründlichkeit, wie das alles vorgeht.
Natürlich, das geht hier nicht.
Und Karkemisch war fürchterlich. Und es gibt dann Passagen aus den Briefen, wo Gertrude Bell über den Lawrence schreibt, naja, er wird einmal ein guter Reisender werden. Und der Lawrence schreibt über sie, sie ist nicht hübsch, außer sie hat einen Schleier.
Also die haben kein gutes Aufeinandertreffen können.
Nein.
Die haben ein bisschen, die sind sich ein bisschen in die Haare
gekommen. Die sind ein bisschen in die Haare gekommen. Es wird dann im Laufe des Lebens besser und sie haben dann einen regen Austausch, aber das läuft nicht gut.
Der erste Eindruck war nicht.
Der erste Eindruck war fürchtlich. Und Fun Fact, in dem Film The Queen of the Desert von Werner Herzog, wo es ja um Gertrude Bell geht und auch ein bisschen über T. Lawrence, ist die Gertrude Bell ja die Nicole Kidman.
Mhm.
Und weißt du, wer den T. Lawrence spielt?
Nein.
Robert Pattinson.
Na lustig. Das passt irgendwie so vom Klischee her.
Ja, schon.
Lustig, okay.
Schon. Mhm. Aber eben T. Lawrence, der hauptsächlich dafür bekannt ist, dass er zur Zeit des Ersten Weltkrieges in Arabien die sogenannte arabische Revolte unterstützt hat und praktisch den Kampf der arabischen Stämme gegen die osmanische Oberherrschaft. Weshalb es dann zu dieser unglaublichen Destabilisierung im Vorderen Orient gekommen ist, an der wir heute noch immer ein bisschen knabbern. Aber das ist Politik, das ist nicht so das große Thema heute. Wir machen jetzt Thema Archäologie.
Gut.
Politik ist immer ein Thema, das so...
Es spielt schon, man kann es halt nicht ganz separat betrachten, das ist schon auch wichtig. Aber auf jeden Fall die Archäologie.
Ist weniger kontrovers.
Naja.
Ich habe schon erwähnt, dass die Gertrude 1909 eine große Mesopotamienreise macht.
Mhm.
Und zwar reist sie da entlang des Ufern des Euphrats, bricht in Aleppo in Syrien auf und kauft dort ihre ganzen Sachen, die sie braucht. Also sie kauft Packtiere, Proviant, sie kauft Futter für die Packtiere auch. Sie kauft verschiedene Gewandsachen für verschiedene Klimabedingungen ein, weil sie ist doch mehrere Monate unterwegs.
Mhm.
Sie kauft Zelte ein. Und sie ist prinzipiell mit ihrem Diener Fatouche unterwegs und 9 weiteren Begleitern. Aber sie ist die einzige Frau in der Reisemannschaft. Was über ihre Dokumentation der Reise jetzt gesagt werden muss, ist, sie hat eben Fotos gemacht mit Handkameras auf Negativfilmen. Dann hat sie hauptsächlich eine einfache Kamera ohne viel verschiedene Objektive verwendet, hat aber auch eine zweite Kamera für Panoramaaufnahmen mitgehabt. Und gerade diese Panoramaaufnahmen sind extrem wichtig, weil das sind Ansichten, die es heute nicht mehr gibt. Sie hat zum Teil Orte fotografiert, die im Laufe der 1960er, 70er, 80er Jahre geflutet worden sind durch die großen Staudammprojekte im Irak, die heute maximal noch auf Inseln zu sehen sind. Und sie hat das groß noch in Realita ohne das Wasser rundherum gesehen. Und natürlich sind die Aufnahmen zum Zeitpunkt 1909, wo es wenig Zerstörungen gegeben hat. Sie ist dann ein paar Jahre später, 1911, nochmal hingereist zum Teil und hat dann schon bei einigen große Verfallserscheinungen gesehen. Das ist dann schon relativ schnell gegangen. Sie hat auch Weitwinkelaufnahmen gemacht. Und die hat sie zu dem Zeitpunkt so gemacht, sie hat mehrere nebeneinander überlappende Aufnahmen geschossen. Und das hat relativ gut funktioniert. Von ihrer technischen Equipment weiß man, sie hatte einen Kompass, sie hatte Maßband, Zollstock, ein Barometer und keinen Theodoliten. Theodoliten gibt es erst auf einer späteren Reise für die Vermessungen, aber sie hat alles wirklich hauptsächlich mit Maßband vermessen. Sie hat aber auch extrem gute Karten verwendet. Und zwar das modernste an Karten, was vorhanden war, das ist von einem deutschen Kartografen namens Heinrich Kippert hergestellt worden, Ende des 19. Jahrhunderts. Und sie hat davor sich auch mit einem deutschen Archäologen namens von Oppenheim getroffen, der kurz davor in der Region gewesen ist, nicht überall, und hat sich mit ihm noch ausgetauscht und er hat ihr Tipps geben können, was sie jetzt über verschiedene Gegebenheiten noch sagen sollte. Die Reise ist großartig verlaufen, also sie hat wirklich ihre große Route abklappern können und das später dann in dem Buch Amurat to Amurat 1911 veröffentlicht und in diesem Buch sind dann auch die ganzen Pläne und Beschreibungen von ihrer Reise drinnen, was sie gesehen hat an verschiedenen Moscheen oder Schlössern oder Steinstelen oder sonstigen Sachen aus verschiedenen Zeitperioden, alles gut abfotografiert, also sie hat mehrere hundert Fotos gemacht.
Aber es gab keine so wirklich Grabungen, es war eher eine Dokumentationsreise durch das Land.
Ja, okay. Und vor allem, sie hat nichts mitgenommen, sie hat alles vor Ort gelassen, was sie gefunden hat. Was sie vielleicht von heutigen Hobbyarchäologen unter Anführungszeichen unterscheidet, die ja alles mitnehmen, was nicht nagelfest ist, sie hat das dokumentiert, was sie gefunden hat.
Cool.
Deshalb habe ich weniger Problem zu sagen, dass sie Archäologin ist, weil sie das wirklich nur dokumentiert hat. Einer der ersten Punkte, wo sie war, ist Tell Achmar, das antike Til Barsib, eine hethitische Stadt namens Masuwati. Und da hat ihr Hogarth den Auftrag gegeben, dorthin zu gehen, weil er war im Jahr davor dort. Und er hat Fragmente einer Steinstele gefunden, die in mehrere Teile eben zerbrochen war, und hat von der Abklatsche gemacht, von der Inschrift drauf.
Cool.
Abklatsche sind ja diese Papiermaschee-Dinger, die du nass in die Inschriften hineindrückst, das trocknen lässt und dann ein Negativ hast. Die Abklatsche, die er gemacht hat, waren schlecht und sie hat den Auftrag gehabt, noch einmal welche zu machen. Sie hat sie sehr gut gemacht und auch Fotos gemacht. Und diese Stele befindet sich heute im Museum in Aleppo. Und man weiß, dass es sich um die Darstellung eines Wettergottes handelt, eines Hethitischen, der eben dort abgebildet war. Das ist dann später ein zweites Pendant zu dieser Stele auch noch gefunden worden.
Cool.
Dann ist sie nach Karkemisch gereist. Das ist eben der Ort, wo sie auf G.E. Lawrence getroffen ist, wo es eben auch hethitische Reste gegeben hat. Und Karkemisch ist heute direkt an der Grenze zwischen Syrien und der Türkei. Also gerade im Moment keine Zone, wo man gerne ist, weil es gibt da eine große Zitadelle und die Grenze verläuft genau mitten in dieser Zitadelle durch.
Generell, viele dieser Gegenden sehen im Moment ganz anders aus. Nicht nur wegen dem Verfall, auch wegen menschlichen Attacken, schätze ich mal.
Genau.
Und Kriegen und diversen schwierigen Themen.
Bis zu Karkemisch waren das Regionen, die andere Forscher vorher auch schon gesehen haben. Und dann ist sie abgebogen und hat sich Regionen angeschaut, die bisher noch nicht so bekannt waren.
Ja.
und hat unter anderem eben viel dokumentiert, was heute in Stauseen verschwunden ist.
Mhm. Voll gut, dass wir das dann noch haben, ja, von ihr.
Und sie hat etwas entdeckt, was davor unbekannt war. Und zwar ein Uchaidir. Das ist eine abbasidenzeitliche Festung, die sie gefunden hat. Also wir sind da in der Zeit ab dem 6. Jahrhundert, 10. Jahrhundert herum.
Okay.
Das ist ein Palast, der ungefähr 120 Kilometer südwestlich von Bagdad liegt.
Mhm.
Sie hat dort ein paar so Grabungen durchgeführt, unter Anführungszeichen, weil sie nämlich draufgekommen ist, das kennt noch keiner.
Mhm.
Sie hat Fotos gemacht, sie hat vermessen, sie hat Pläne gemacht. Und die Festung ist dermaßen wichtig, dass sie seit dem Jahr 2000 Weltkulturerbe ist.
Ah doch, okay. Nee, das steht noch.
Das steht noch, okay. Also zumindest also, vermute ich einmal, dass es noch steht. Ich habe jetzt nichts gehört, dass das auch irgendwie betroffen wäre.
Okay.
Vielleicht waren die Amis auch weit genug weg bei ihren Irak-Invasionen.
Okay, wir googeln es nachher mal kurz nach.
Sie ist dann auch weiter zu anderen Städten gereist, die man schon kennt, wie Babylon.
Mhm.
Dort wollte sie den Ausgräber treffen, Robert Koldewey, den wir ja aus der Ishtar-Tor-Folge kennen.
Mhm.
Der war allerdings nicht da, der war krank.
Mhm.
Ich habe ja erwähnt, dass er eigentlich gesundheitlich dann ein bisschen Schaden genommen hat, weil er eigentlich nur im Orient war.
Mhm.
Aber sie ist dann von den Assistenten geführt worden und sie hat sehr viele Fotos aus Babylon gemacht, unter anderem auch Sachen vom Ishtar-Tor.
Auch großartig, wie es dort noch ausgeschaut hat.
Ja, genau.
Mhm.
Und sie ist dann 1911 und 1914 nochmal hingekommen und hat dann Koldewey getroffen. Und sie ist dann auch nach Ktesiphon, sie ist nach Samarra gereist, sie hat sich Assur angeschaut, wo ein anderer deutscher Archäologe gegraben hat, nämlich Walter André, der später über sie geschrieben hat, also er hat sie nicht gemocht.
Okay.
Dass man schon immer gemerkt hat, dass sie eine Spionin war. Und das ist etwas, was so richtig so mit eingedruckt werden muss.
Ja, mein Gott. Nur weil, das ist schon ein bisschen passiv-aggressiv.
Ja, schon ein bisschen. Der schon. Obwohl sie hat ihn persönlich sehr geschätzt. Also sie hat ihn gemocht, wer gemacht. Er war eher so ruhig und eher zurückgezogen und das hat sie mögen.
Okay.
Aber er hat sie nicht mögen.
Tja, kann nicht alle mögen.
Sie ist dann noch nach Nimrud gereist. Nimrud kennt man ja auch als assyrischen Teil des Reiches. Das war ein bisschen heruntergekommen, das hat ihr nicht so gut gefallen. Und dann auch noch Mosul. Mosul kennt man ja halt eher dort, weil dort ganzen Ölfelder sind.
Mhm.
Aber am Ende der Reise, wie sie wieder eben nach Amurat zurück ist, schreibt die gute Lisa Cooper über Gertrude Bell, dass sie am Ende der Reise fully committed and capable archaeological scholar geworden ist.
Schau.
Eigentlich ein schönes Learning, Lob.
Absolut schönes Lob. Learning by doing.
Learning by doing. Und nach der Rückkehr von ihrer Reise hat sie eigentlich bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges viele archäologische Forschungen gemacht. Sie hat dieses Buch rausgebracht, Amurato Amurat.
Ja.
Sie hat in Italien, unter anderem in Rom, geforscht.
Hm.
Sie war zu Gast bei der British School at Rome. Also es gibt die British School at Athens und die British School at Rome.
Okay.
Und da war eine gewisse Eugenie Strong, Assistenzdirektorin, und die war mit der Gertrude Bell befreundet. Sie hat unter anderem bei ihren Reisen durch Italien Fotos von der Villa Hadriana bei Tivoli gemacht. Dann war sie 1911 noch einmal in Mesopotamien und in Persien, und in der Zeit zwischen 1911 und 14 hat sie verschiedene Studien zu persischen Palästen gemacht.
Okay, cool.
Ja, und dann ist der Erste Weltkrieg.
Ja. Wurde sie dann als Archäologin gesehen in dieser Zeit zwischen ihrer 1909, hast du gesagt, 11 Reise und wie sie wieder zurück war?
Nicht generell, aber von Leuten wie David Hogarth schon. Der hat auch immer wieder Fotos von ihr verwendet in seinen Publikationen, hat hervorgestrichen, was sie dafür geleistet hat.
Cool. Finde ich gut.
Josef Strugosky hat ihre Arbeitsweise auch gelobt.
Mhm.
Er hat sogar in seiner Kritik zu, ich glaube, er hat Amurato Amurat rezensiert, hat er geschrieben, das würde er manchen Männern raten, so gründlich zu arbeiten wie diese Frau.
Mhm. Sie hat sich bei den Deutschen abgeschaut.
Ja. Aber so generell, also bei den Deutschen, also Koldewey, mit dem hat sie sich ein gutes Einkommen, aber mit dem André nicht so unbedingt.
Okay. Okay.
Aber in dem Moment, wo der Erste Weltkrieg ausbricht, ändert sich die Situation ja grundlegend. Also die meisten Expeditionen werden ja abgebrochen im Osmanischen Reich. Einerseits von den Deutschen abgebrochen und dann andererseits auch von den Briten abgebrochen. Und die Briten forschen dann vor allem in den Gegenden, die sie erobern. Wobei, es läuft ja für die Briten am Anfang nicht so gut. Es gibt diese mesopotamische Kampagne, wo sie einen ziemlichen Rückschlag erleiden. Aber in dem Moment, wo sich die Briten mit den arabischen Stämmen verbünden, im Zusammenhang mit der arabischen Revolte, läuft es dann besser.
Okay.
Und das ist eben, weil unter anderem T.E. Lawrence vermittelt zwischen gewissen arabischen Stämmen und der britischen Führung.
Ich verstehe.
Und um das zu erleichtern, wird dann eben im November 1915 in Kairo das arabische Büro gegründet. Das heißt immer, es wird 1916 gegründet, aber das Treffen, das erste, gibt es eben im November 1915.
Cool.
David Hogart als Leiter des Büros lädt Leute ein, von denen er weiß, dass sie sich im arabischen Raum auskennen, also durch Reisen.
Gertrude Bell.
Gertrude Bell, T.E. Lawrence.
Ja.
Und das Ziel des arabischen Büros ist, Informationen über die arabischen Regionen im Nahen Osten zu sammeln und zu verteilen und aber auch Propaganda zu betreiben, natürlich.
Naja, wie wir vorher festgestellt haben, es geht alles Hand in Hand.
Ja, das Büro gibt es bis 1920, bis das Ganze gegessen ist. Also im Nahen Osten dauert es ein bisschen länger als bis 1918. Gertrude Bell wird zuerst Verbindungsfrau und nach Indien geschickt, nach Neu-Delhi.
Okay.
Oder Delhi in dem Fall heißt es noch Delhi. Und dann wird sie nach Basra geschickt in den Irak.
Yeah.
Und ihre Aufgabe ist es, die Gegend zu erkunden, Karten zu erstellen und die Verbindung zu den Einheimischen auch herzustellen.
Yeah.
Nicht so direkt rekrutieren, aber mit denen reden. Und das kann sie eben, weil sie fließend die Sprachen spricht und sich in der Gegend auskennt und schon von den anderen Reisen her ihren Stützpunkt hat. Sie wird sogar bezahlt dann. Also sie ist dann die einzige politische Offizierin in der Intelligence Force.
Voll gut.
In Britannien.
Wow.
Und trifft während ihrer Zeit natürlich auch verschiedene später politisch relevante Personen. Wie zum Beispiel im Winter 1916 trifft sie einen gewissen Ibn Saud, den man kennt als den Anführer der Araber im Kampf gegen das Osmanische Reich. Und Ibn Saud ist der spätere Gründer von Saudi-Arabien.
Die Interesting, ja. Yeah.
Saud-Dynastie.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Etwas, was sie auch beobachtet hat, einen negativen Punkt in der Geschichte in dieser Region, ist der Völkermord an den Armeniern ab 1915 im Osmanischen Reich. Und das hat sie auf ihren Reisen natürlich auch mitbekommen. Sie schreibt auch immer wieder, was sie gesehen hat, dass eben die Osmanen, zum Beispiel armenische Frauen, ganz offen am Markt verkaufen oder die Männer irgendwo hingebracht werden und die männlichen Kinder.
Mhm.
Und sie beschreibt dann immer, dass die Handlanger der Osmanen, die das durchgeführt haben, als Gendarmerie unter Anführungszeichen lauter Kurden sind. Ein kurzes Apropos zum Völkermord an den Armeniern.
Ja.
Da gibt es auch einen Hinweis auf einen Österreicher, Franz Werfel, österreichischer Schriftsteller.
Okay, sollte ich den kennen?
Könntest du kennen.
Okay.
Das Lied von Bernadette hat er geschrieben, unter anderem die Geschichte von Bernadette Soubirous. Lourdes. Die Geschichte von Lourdes. Aber er hat ein Buch geschrieben, das 1933 rausgekommen ist, Die 40 Tage des Musadag. Und da geht es um den Völkermord an den Armeniern, weshalb Franz Werfel in Armenien sehr hochgehalten wird.
Ah.
Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, also nach dem Ende des Osmanischen Reiches, ist ja das Ziel dann vor allem von den Briten und den Franzosen, sich den Nahen Osten aufzuteilen.
Ja, leider.
In Zonen.
Wissen wir eh.
Und unter anderem gibt es ja es gibt die Friedenskonferenz von Versailles natürlich, 1918. Bei der ist übrigens Gertrude Bell auch kurz dort als Vertretung des arabischen Büros.
Na.
Ja. Was? Es ist auch T.E. Lawrence kurz dort.
Lustig.
Aber die wichtige Konferenz für diese Sykes-Picot-Teilung ist die Kairo-Konferenz von 1921, wo das noch einmal alles durchbesprochen wird.
Wie teilen wir uns den Kuchen? Der nicht uns gehört.
Also wo auf alle Fälle Palästina und Irak britisches Protektorat wird und Syrien und der südliche Teil davon französisches Protektorat.
Mhm.
Und eine Person, mit der die Gertrude dann in weiterer Folge in Verbindung steht, ist Faisal, der erste König vom Irak.
Mhm.
Und wie es dazu kommt, ist eine sehr seltsame Geschichte.
Okay.
Faisal ist einer der Söhne des Anführers der arabischen Revolte und wird ursprünglich in Syrien als König eingesetzt.
Ja.
Wird allerdings dann von den Franzosen vertrieben, 1920. Ja. Und von den Briten aufgenommen und wird von den Briten dann 1921 als König im Irak eingesetzt. Mhm. Der erste König, König Faisal I.
Ja.
Er ist ein Sunnit, muss man auch dazu sagen, weil die Sunniten, Schiiten ist sowieso auch ein Problem. Diese Einsetzung ist nach einem Ratschlag von Gertrude Bell gewesen. Also sie hat vorher sich alles Mögliche recherchiert und hat befunden, dass der Faisal der beste Kandidat für den Irak ist. Es hat einen lokalen Kandidaten gegeben, einen gewissen Talib al-Naqib, der wollte König im Irak werden, aber der ist festgenommen und exiliert worden.
Aha.
Aufgrund auch eines Vorschlages von der Gertrude Bell.
Oh mein Gott.
Die hat nämlich vorgeschlagen, man solle ihn doch in eine Falle locken, indem man ihn zum Tee mit einer Dame einlädt, die die zuständige, also die vom arabischen Büro, die Gattin des Chefs ist. Und der ist hingekommen, dort haben sie ihn dann inhaftiert und rausbuxtiert. Also,
okay. Wild.
Ein bisschen schon. Aber was die Gertrude Bell danach war, war sie eigentlich bis zu ihrem Tod 1926 die Beraterin vom Faisal und ein bisschen auch die Mediatorin, weil er doch als Fremder ins Land gekommen ist.
Klar, ja. Aber hat den Briten halt gepasst.
Hat den Briten gepasst und sie wollte vor allem diesen lokalen Kandidaten nicht, weil sie gesagt hat, sie sieht bei den Schiiten eher das Problem, dass die in eine Gottesherrschaft abgleiten könnten. Hm, was haben wir heute mit dem Iran und mit dem Irak?
Lol.
Also, ja. Das hat sie schon irgendwie durchblickt.
Ja, schon. Aber es geht sie auch nichts an. Wenn es geht so egal.
Ja, es sind die Briten geht immer was an.
Die Briten geht immer irgendwas an, ja.
Neben ihrer Tätigkeit als Beraterin war sie auch ab 1922 dann Honorary Director of Antiquities und hat unter anderem eine Vorlage für ein Gesetz geschrieben oder vorgeschlagen, was man jetzt mit den Antiken im Irak machen soll.
Ja.
Weil im Osmanischen Reich war die Einteilung so, je nachdem, wer gerade gut konnte, mit wem, durfte er dann dort graben und die Sachen mitnehmen oder nicht.
Okay.
Und sie hat das versucht so einzuteilen, dass es heißt, okay, 50% bleiben da und 50% kommen weg.
Ja.
Da also dürfen mitgenommen werden. Wobei sie sich als Direktor vorbehalten hat, zu bestimmen, was jetzt wohin kommt.
Okay.
Ist okay, das ist etwas, was zumindest mit moderneren Vorgaben in Einklang gebracht werden kann.
Alles klar. Aber generell hat sie nie irgendwas mitgenommen, scheinbar.
Nein, sie nicht. Also sie hat nichts außer Landes gebracht. Sie hat wirklich drauf geschaut, dass alles dort ist.
Mhm.
Und für sich war auch wichtig, dass es ein Museum direkt in Bagdad gibt.
Mhm.
Und diesen Plan hat sie ab 1923 verfolgt. Und im Juni 1926 konnte dann das Museum in Bagdad eröffnet werden als archäologisches Museum von Bagdad.
Sehr cool.
Heute das irakische Nationalmuseum.
Mhm.
Faisal hat dann auch einen Raum nach ihr benannt.
Den Gertrude-Raum. Den Bell-Room.
Den Bell-Room. Und das ist eigentlich so ziemlich das Ende ihrer Geschichte, weil man weiß, dass sich ihr also gesundheitlicher Zustand körperlich nicht so schlimm war, aber ihr psychischer Zustand hat ab 1923 zunehmend abgebaut. Also sie hat anscheinend an Depressionen gelitten, weil ihre Freunde, die sie zuerst gehabt hat aus ihrer Zeit, sind alle weggezogen aus Bagdad. Sie hat weniger zu tun gehabt, weil der Faisal weniger auf sie zurückgegriffen hat.
Okay.
Es ist auch in ihrer Familie schlechter gegangen finanziell. Aufgrund des großen Kohlestreiks in den 1920ern ist weniger produziert worden und so weiter. Und man hat sie dann am 12. Juli 1926 tot in ihrem Zimmer aufgefunden.
In Bagdad.
In Bagdad mit einer Überdosis an Schlafmitteln.
Ah.
Es ist die Frage gewesen, was Unfall, was Absicht. Es deutet eher mehr in Richtung Absicht, weil es gibt keinen Brief, keinen Abschiedsbrief, aber sie hat zum Beispiel am Tag davor einen guten Freund gebeten, er möge sich doch um den Hund kümmern, falls mit ihr was passiert.
Deutet darauf hin, auf jeden Fall.
Ja, also es ist irgendwie nicht so ganz klar.
Okay.
Es hat ein sehr großes Begräbnis gegeben und sie ist am anglikanischen Friedhof in Bagdad auch beigesetzt.
Okay, also sie ist dort geblieben, wo sie eigentlich sehr viel Zeit verbracht hat.
Wo sie sehr viel Zeit verbracht hat, wo sie sehr glücklich war und wo sie nicht das Problem hatte, dass sie sich, das ist jetzt ein bisschen sarkastisch formuliert, mit Themen wie Frauenwahlrecht befassen musste, weil das ist im islamischen Raum ja nicht so ein Thema, weil sie ja auch, das ist vielleicht der negativste Punkt an ihr, gegen Frauenrechte und gegen das Frauenwahlrecht war.
Okay. Ja, sie hat es nicht müssen. Sie ist eine reiche Erbin gewesen und hat eigentlich scheinbar machen dürfen, was sie möchte,
Ja.
mehr oder weniger.
Wobei gegen Ende ihres Lebens, 1925, dürfte sie sich dann anders entschieden haben und ist zumindest, hat sich von der Liberal Party abgewandt und wurde Labour-Wählerin.
Ah doch,
Ah
okay.
doch.
Okay, na gut. Spannende Lady. Spannende Lady und das es ist eigentlich ziemlich cool, dass es so viele Aufzeichnungen gibt von ihr, von Fotos bis schriftlich bis Beschreibungen bis verschiedene andere Archäologen und Kollegen, die sie getroffen hat. Also cool, dass ihr Leben so genau aufgezeichnet ist von ihr
Ja,
selber eigentlich
finde ich
und
auch.
Potenzial zum Übersetzen. Das ist meine
Ah.
Translationssicht, weil ich meine, ich werde noch mal nachschauen, ob es nicht doch was gibt,
Ja.
aber Translatoren übersetzen voll gern Reisedokumente oder Reiseerzählungen. Das
Ja.
ist irgendwie so, weiß nicht, wie so ein Fet nicht, nicht Fetisch, aber sie machen es einfach sehr gern und analysieren es gern. Also. Wie du gesagt hast, man kann sich das alles nochmal genauer anschauen. Du verlinkst alles nochmal. Wenn es Fragen gibt oder Anmerkungen oder Beschwerden oder Lob, das hören wir auch gern, wieso nicht, könnt ihr uns alle gern schreiben. Wir sind zu finden unter Artefakt erzählen, eigentlich fast überall, wenn man schaut. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, das ist die artefakte_erzählen mit ae@gmx.at.
Und hören können Sie uns auf Spotify, TuneIn, Deezer, Google Podcast, über unsere Blogseite, Wissenschaftspodcast, also dort, wo ihr uns eigentlich eh immer hört.
Erzählt uns Dinge, die ihr über die Gertrude Bell sonst noch wisst, außerhalb der Archäologie. Wir wären gespannt.
Oder ob ihr den Film gesehen habt von Werner Herzog und was ihr von dem haltet.
Ja, und bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch.
Ciao!